Podcast der Beterkirche. Immer in deiner Hosentasche.
Willkommen beim Podcast der Beterkirche. Kirche für deine Hosentasche. Heute gibt's wieder Einblick in einen unserer Gottesdienste vom 27. Oktober 2024. Es geht weiter mit unserer Predigtreihe POV. Wir beschäftigen uns mit der berührenden Begegnung von Jesus und Simon Petrus Nikodemus. Dabei nimmt uns Michael mit in die Frage: Wer bin ich? Diese Anmoderation wurde mit Hilfe von KI generiert.
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Was für eine Frage, die Dietrich Bonhoeffer in diesem Gedicht stellt. Wer bin ich? Bonhoeffer war evangelischer Theologe und Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Seine Situation ist natürlich so eine ganz andere als unsere. Er schreibt diese Zeilen, das kann man an manchen Stellen raushören, aus dem Gefängnis. Und trotzdem meine ich, auch wenn wir jetzt hier mehr oder weniger gemütlich zu Hause oder in der Kneipe vor einem Bildschirm sitzen, können wir daran anschließen. Weil diese Frage, die fragen wir uns doch heute auch noch, oder? Wer bin ich? Als Menschen der Spätmoderne leben wir ja in einer Zeit, in der diese Frage insgesamt einen hohen Stellenwert hat, an der wir nicht vorbeikommen. Denn an vielen Stellen haben wir sehr große Wahlmöglichkeiten und Freiheiten, uns rauszusuchen, wer wir eigentlich sein wollen. Mal ein Beispiel aus Aachen, meiner letzten Heimat. In Aachen an der Uni und an der Fachhochschule, da gab es 318 Studiengänge, aus denen zukünftige Studierende wählen konnten, was sie studieren wollten. Wenn man jetzt sagt, egal, muss jetzt nicht unbedingt Aachen sein, einfach nur Deutschland, da will ich studieren, dann hätte man sogar die Wahl zwischen 19.104 Studiengängen. Jetzt kann diese Zahl von 19.104 Studiengängen neben der Freude, dass man ja so eine große Wahl hat, auch noch was anderes auslösen. Nämlich das berühmte Gefühl von der Qual der Wahl. Wie soll man sich da denn irgendwie noch entscheiden? Wo soll ich da denn rausfinden können, welcher Studiengang zu mir passt? Und dann nach 3 Jahren könnte ich ja irgendwie noch weiter studieren mit einem Master oder direkt lieber irgendwie arbeiten. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es geht noch viel alltäglicher. Einkaufen, Käsetheke, Kühlschrank, 67 Käsesorten. Oder ein bisschen später, zumindest bei uns im Rewe, hätte ich 8 unterschiedliche Arten Klopapier. Und jedes Mal frage ich mich wieder, warum? Unterhaltung. Natürlich gibt es nicht nur unterschiedliche Fernsehsender, sondern unterschiedliche Streaming-Plattformen, zwischen denen wir wählen können. Ich könnte euch jetzt also mal fragen, ob ihr eher so Amazon Prime-Typen oder Disney Plus-Anhänger seid. Für den Soziologen Peter Berger ist dieser Zwang zur Wahl ein entscheidendes Kennzeichen unserer Zeit. Der Mensch muss sich entscheiden. Er muss die eine Möglichkeit realisieren und das heißt immer auch irgendeine andere auslassen. Und die Frage, wer bin ich, wird damit sozusagen zum Auftrag an den Einzelnen aus diesen ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, so das eigene Leben, die eigene möglichst glanzvolle Identität zu entwerfen. So tickt unsere Welt. Es gibt sowas wie einen Auftrag zum Identitätsdesign. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass in einer solchen Welt so Plattformen wie Insta und TikTok so einen Erfolg verzeichnen, so beliebt sind, weil die sind der Ort, an dem Menschen oder viele Menschen diesem Auftrag zum Identitätsdesign nachgehen. Besonderes Essen hier, toller Urlaub da, super Kinder, großes Haus, die besten Freunde, lebendige Gemeinde. Identitätsdesign. Aber was ist mit den Kratzern in der Biografie? Was ist mit den Abschnitten des Lebens, mit den Momenten, die dem Designanspruch so gar nicht gerecht werden, die überhaupt nicht maßgeschneidert sind, die nicht reinpassen, nicht Instagrammable sind? Was, wenn Entscheidungen oder Verhalten sich im Nachhinein als falsch erweist? Gescheiterte Beziehungen, abgebrochene Studiengänge, ein Beruf, der irgendwie nur Qual ist, eigene Fehler, Versagen, dunkle Kapitel. Wie sind die mit einer Designbiografie vereinbar? Der Text zur heutigen Predigt aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17, der handelt von genau solchen dunklen Kapiteln und Kratzern in der Biografie. Ich lese ihn einmal vor. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese mich lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Sophie, hast du mich lieber als Mia? Sag mal, wen von uns beiden hast du am liebsten? So fragen schon mal Kinder. Wenn Erwachsene so fragen, hast du mich lieb, hast du mich lieber als die und die, mutet das eher nervig an. Aus der Frage spricht dann große Verunsicherung, das Bedürfnis nach immer wieder neuer Liebesbeteuerung oder eben das Schielen auf Konkurrenz. Hast du mich lieber als die? Das Problem ist, diese Frage funktioniert nicht. So dauerhaft geforderte Liebesgeständnisse wecken kein Mehr an Zuneigung oder Zuwendung beim anderen. Stattdessen erzeugen sie beim Gegenüber ja immer nur das Gefühl, so wie ich dich liebe, das, was ich gebe, das ist irgendwie nicht genug. Hast du mich lieber als diese? Hast du mich lieb? Irgendwie fast peinlich, dass Jesus das fragt. Der müsste doch eigentlich erhaben sein über so klägliche Versuche, da von Petrus so Liebesgeständnisse einzufordern. Was will der denn? Was will er von Petrus? Will er ihn prüfen, ihn irgendwie vorführen? Oder will er einfach nur lieb gehabt werden? Wir schauen erstmal auf Petrus. Da hören wir dreimal dieselbe Frage: Hast du mich lieb? Und zweimal antwortet Petrus mit Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und bei der dritten Frage wird Petrus traurig. Drei Fragen an Petrus, mit der dritten kommt die Traurigkeit. Da fehlt eigentlich nur noch, dass im Hintergrund der Hahn kräht und Petrus hätte hier so ein komplettes Déjà-vu. Und das ist genau der Grund, warum Petrus traurig wird. Er wird erinnert an sein eigenes Versagen. Dieser Moment holt seinen Verrat, seinen Kratzer in der Biografie oder man könnte vielleicht sogar sagen, Krater in der Biografie hervor. Er, der große Vorprescher unter den Jüngern, hatte versagt. Das vor Jesu Kreuzigung hat er da noch groß getönt, so Rabbi, ich bin bereit für dich zu sterben. Und dann, kurz danach, hatte er die Chance, zu seinem Rabbi zu stehen. Jesus war da im Verhör und ein Diener des Hohepriesters fragte ihn, den Petrus, ob er denn jetzt auch einer von diesen Jesusleuten sei. Dreimal fragen sie Petrus das. Dreimal verneint er. Dreimal verleugnet er Jesus. Und dann kräht der Hahn. Das ist sein dunkles Kapitel. Das ist Petrus' Kratzer in der Biografie. Das, was Petrus fragen lässt, wer bin ich denn jetzt eigentlich noch? Ist das individuelles Versagen? Oder unter den Umständen irgendwie nachvollziehbar? Wie kommt es zu so unfertigen, unvollkommenen, unperfekten Lebensläufen? Oft sind die Ursachen dieser Brüche oder Kratzer in unseren Lebensläufen ja nicht ganz eindeutig. Sie können mal auf eigene Fehler, auf falsche Entscheidungen oder eigenes Versagen zurückzuführen sein. Oder weil wir fühlen uns manchmal wie so ein Spielball der Dinge, der einfach nur so durchs Leben geworfen wird und wir haben den Eindruck, so Brüche, die erleiden wir einfach nur und wir haben gar keine Möglichkeit, uns irgendwie zu wehren. Und wenn man das Leben mal mit so einer Autofahrt vergleicht, das ist eine wirklich seltsame Tour. Bevor man überhaupt das erste Mal den Eindruck hat, so jetzt habe ich das Steuer in der Hand, da ist man ja schon längst irgendwo, da ist schon wahnsinnig viel passiert. Man hat dann vielleicht das Steuer in der Hand, aber das Auto ist ja schon irgendwo hingefahren. Also man findet sich auf einem Lebensabschnitt des eigenen Lebens wieder. Naja, da haben andere Leute das Auto hingelenkt. Das Lebensauto. Eltern, Freunde, Lehrer. Naja, und selbst dann, wenn man denkt, jetzt bin ich in der Lage, selber zu fahren, ich habe das Ding in der Hand, selbst dann kann es uns passieren, dass uns das Steuer wieder entrissen wird durch Krankheit, durch Arbeitslosigkeit, durch Beziehungsabbruch oder andere Umstände. Und dann kann es aber genauso auch passieren, dass wenn wir selber fahren, naja, dass wir selbst Unfälle verschulden, selbst Kratzer im Lack verursachen, irgendwo einen Poller übersehen oder eine Abzweigung verpassen. Woher sie auch kommen mögen, es gibt sie einfach, diese Brüche im Lebenslauf. Es gibt sie, diese Kratzer im Lack des Lebensautos. Und im Endeffekt muss man es einfach andersrum sagen. Auch wenn uns das unsere Zeit und Insta so nahelegt, es gibt ihn eben nicht, den perfekten Lebenslauf. An der Stelle ist unser Bibeltext und auch der christliche Glaube angenehm realistisch. Zurück zu Jesus. Jesus stellt Petrus diese Fragen. Ganz behutsam führt er ihn an einen so einen dunklen Punkt seines Lebens. Nicht gewalttätig, nicht brutal. Auch nicht vorwurfsvoll, sondern behutsam. Und auch wenn Jesus an der Stelle ja Petrus eigentlich den Auftrag gibt, Hirte zu sein, erweist er sich jedoch zuallererst selbst als der Hirte. Ein Hirte, der sich hier um eines seiner verlorenen Schafe kümmert. Denn Jesus macht hier im Endeffekt nichts anderes als Trauerarbeit mit Petrus. Positive Wiederholung gegen den Wiederholungszwang der Schuld. Dieser Vorgang ist nicht leicht. Ganz im Gegenteil. Für Petrus ist das wahnsinnig schmerzhaft. Aber das geht nur so. Nur so funktioniert wirkliche Integration von Brüchen. Nur so funktioniert wirkliche Bildung von Identität und auch wirkliche Vergebung. Nicht alles wegschieben oder sagen, dass es vergessen sei, kein Schwamm drüber oder ist auch halb so schlimm, sondern die Erinnerung durchgehen, den Brüchen Raum geben und die wunden Punkte heilen, Schritt für Schritt. Diese Fragen Jesu sind also keiner peinlichen Anerkennungssucht geschuldet. Sie sind vielmehr Ausdruck Jesu Fürsorge für seinen Jünger. Sie meinen eigentlich, lass mich für dich sorgen, Petrus. Lass mich dich lieben. Und ich habe die feste Hoffnung, dass diese behutsame Aufarbeitung Jesu an seinen Schafen auch heute noch geschieht. Dass auch heute noch Menschen behutsam zu den Brüchen ihres Lebens geführt werden. Dass fragmentarischen, brüchigen Biografien Raum gegeben wird, dass Vergangenheit integriert wird und Vergebung und Umkehr geschieht. Darauf sind wir angewiesen. Darauf sind wir alle angewiesen, als Mitarbeiter in der Betterkirche, als Gottesdienstbesucher, als Christinnen, als Menschen. Und wir dürfen darauf angewiesen sein, auf diese Fürsorge unseres Hirten. Ganz konkret erleben wir die vielleicht in einem wohltuenden Gespräch mit einer Freundin am Abend oder auch mal in der kraftspendenden Wärme der Familie, vielleicht auch in einem Trauergottesdienst oder in einem Seelsorgegespräch. An all diesen Stellen wird das ganz lebendig. Jesus kümmert sich um seine Schafe. Und noch ein letzter Punkt aus dem Bibeltext. Jesus stellt Petrus ja nicht nur dreimal eine Frage, sondern gibt ihn auch dreimal diesen Auftrag: Hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. In Kapitel 10 des Johannesevangeliums, da hat er sich Jesus noch selbst als Hirte schlechthin vorgestellt, vielleicht kennt ihr das. Und jetzt gibt er diesen ureigenen Auftrag, das, was ihn eigentlich ausmacht, das gibt er an Petrus weiter. Man könnte sagen, ausgerechnet an diesen Petrus, mit dieser Vergangenheit, mit diesem brüchigen Leben. Und das Spannende ist, Jesus gibt ihm jetzt den Auftrag, aber was danach über Petrus berichtet wird, naja, der wird jetzt auch nicht unangefochten und fehlerlos seinen Weg gehen. Stattdessen bleibt Petrus ein angefochtener Mensch, wird eben nicht zum Glaubenshelden stilisiert in den Berichten, sondern er bleibt ein angefochtener Mensch mit seinen Widersprüchen, mit seinen Selbstzweifeln und Abgründen. Und genau diesen Mensch überträgt Jesus diese so wichtige Aufgabe. Bedingungslose Wertschätzung bei aller Fehlerhaftigkeit, bei aller Unvollkommenheit und gerade in den Brüchen des Lebens. Das ist die Perspektive des Auferstandenen auf Petrus. Das ist die Perspektive des Auferstandenen auf den Menschen, auf uns, auf dich. Dein Wert, deine Identität hängt für Jesus nicht an einer hübsch designten Biografie, an einem schicken Insta-Feed, am Einkommen oder Beruf, nicht an dem, was andere im Dorf oder im Netz über dich denken. Dein Wert ist für ihn von überhaupt nichts abhängig, sondern er ist der, der dir ganz ohne Vorbedingung Wert gibt. Und das stellt uns als Gemeinde heute aber auch in die Pflicht. Denn wir haben auch die Verantwortung, uns diese Perspektive des Auferstandenen immer wieder selbst zu eigen zu machen. Also die Menschen, denen wir im Alltag begegnen, die Menschen, die sich in unserem digitalen Gemeindehaus tummeln, sie anzunehmen, wertzuschätzen mit all ihrer Brüchigkeit, in all ihrer Unvollkommenheit, für andere Menschen zu sorgen, ihnen behutsam helfen, ihre Brüche zu integrieren. Wir haben einfach die Verantwortung, auch selbst die Perspektive des Auferstandenen auf die Menschen um uns herum einzunehmen. Und ich frage mal ganz kühn, was würde mit Gemeinde passieren, wenn diese Perspektive des Auferstandenen eine Gemeinde durchdringt, wenn sie der Gemeinde selbst gilt, bedingungslose Wertschätzung bei aller Fehlerhaftigkeit, wenn sie der Mitarbeit gilt, bedingungslose Annahme bei aller Unvollkommenheit. Wenn sie Menschen, die neu dazukommen, gilt, bedingungslose Aufnahme bei allen Lebensbrüchen, wenn sie dem Ort um die Gemeinde herum gilt, bedingungsloses Wohlwollen bei all den Kratzern im Lack. Was für eine Strahlkraft würde eine solche Gemeinde entwickeln? Was für ein wunderschönes Fleckchen vom Reich Gottes hier auf Erden, hier im digitalen Raum, könnte eine solche Gemeinde sein? Wer bin ich? Dietrich Bonhoeffer findet in seinem Gedicht keine Antwort und doch eine Antwort. Ich habe sie zu Beginn der Predigt nicht mit vorgelesen und diese Antwort Bonhoeffers befreit, wie ich finde, schon vom Zwang zum Identitätsdesign. Sie sucht, ganz wie in dieser Begegnung mit Jesus, den Wert nicht in sich selbst, nicht in einer glanzvollen Biografie, sondern Bonhoeffer lässt sich seinen Wert geben. Und ich lese nochmal die zweite Hälfte des Gedichts zum Abschluss und diesmal mit Schluss. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig? Ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Amen.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.